Heute unser Thema im Podcast Real Estate. Alternative Investments, der Podcast für Investmentprofis. Die Zukunft des Investments beginnt hier. Willkommen bei der Alternative Investments Podcast, wo wir die spannendsten Chancen außerhalb der traditionellen Märkte entdecken. Von exklusiven Immobilienprojekten bis zu disruptiven Technologien. Wir helfen institutionellen Investoren, klügere Investmententscheidungen zu treffen.
Hallo zusammen, mein Name ist Alexander Koumianos. Ich bin Generalbevollmächtigter und Mitgesellschafter der Dautrus Capital Aktiengesellschaft, die seit 2017 sich am Markt bewegt und seit einigen Jahren sich auf den Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsbaus und der deutschen Daseinsvorsorge spezialisiert hat.
Und aus dem Börsenwertestudio grüßt Peter Heinrich. Wohnungsmangel bleibt strukturell. Also Deutschland braucht bis 2030 geschätzt rund 320.000 Wohnungen pro Jahr. 2024 wurden 216.000 genehmigt. Irgendwo doch ein großer Gap. Dazwischen braucht es Teams, die Fördermittel verstehen und effizient bauen. Dautrus Capital verspricht genau das. Heute geht's um bezahlbaren Wohnraum. Nicht als politisches Schlagwort, sondern eher als Investment-Case. Dautrus Capital entwickelt geförderte Wohnungsbauprojekte und die Daseinsvorsorge. Wohnungen fehlen, Kapital gibt's. Vielleicht mal auf den Punkt gebracht. Was macht denn Dautrus Capital in Kurzform?
In Kurzform versuchen wir wirklich nachhaltig Wohnraum zu schaffen. In Deutschland bezahlbaren Wohnraum. Wir versuchen einen eigenen Nachhaltigkeitsbestand aufzubauen. Das ist ganz klar, weil wir glauben, dass das in der Zukunft eine große Perspektive ist. Was ist unser großer Vorteil? Unser Vorteil ist unsere Marktkenntnis, sowohl von der Akquisition, von den Förderlandschaften und dem Zugriff, wo stehen aktuell attraktive Projekte zur Verfügung. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, um auch entsprechende Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu erschaffen. Und ich glaube, es ist ein super sicheres Produkt und es tut uns allen gut.
Lassen Sie uns herausarbeiten, was genau macht Dautrus. Sie positionieren sich im geförderten Wohnungsbau und im Bereich der Daseinsvorsorge. Was ist denn Ihr Kerngeschäft? Projektentwickler, Investor, Strukturierer oder alles drei?
Ich würde fast sagen, mittlerweile alles drei, vorher nicht. Vorher haben wir tatsächlich für die Pensionskasse eines deutschen DAX-Konzerns genau das alles organisiert. Wir haben einen bestehenden Vertrag dazu. Wie Sie es richtig bemerkt haben oder gesagt haben, wollen viele in den Bereich des geförderten Wohnungsmarkts rein. Wir brauchen diese Wohnungen auch. Und wenn man sie noch ESG-konform gestaltet, dann ist es einfach ein nachhaltiges Produkt, das einfach auf dem Markt heute wirklich bestehen kann. Was haben wir getan? Wir haben uns nach Jahren, wo wir selber im Wohnungsbau, im klassischen freien Wohnungsbau auch investiert haben, aber wirklich aufgeteilt haben und verkauft haben, teilweise auch in Luxussegmenten vor Jahren, uns mit unserer politischen Seite, wer sich den Aufsichtsrat ansieht, der weiß das, mal überlegt, wo geht der Markt künftig hin? Und wir waren uns relativ schnell klar, dass wir uns den Bereich der geförderten Programme und zwar bundesweit ansehen wollen und haben dann einen Partner gesucht, einen institutionellen Investor, der das begleitet hat, denn den brauchst du, wenn du es nicht in die eigene Bilanz als Asset buchen willst. Und den haben wir sehr schnell gefunden und identifiziert. Wir hätten sogar noch mehr bekommen, aber es ist einfach nicht realisierbar. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir waren bei Kommunen in Stadtratssitzungen. Wir haben versucht, die Grundstücke, also wirklich gute Grundstücke in Mittelzentren, aber auch im ländlichen Raum zu sourcen, also die zu akquirieren, haben auch etliche Zuschläge erhalten, haben sie dann förderfähig gemacht, haben dann die Planung übernommen und haben sie dann gemeinsam mit den Partnern versucht zu realisieren.
Gehen wir da mal ins Detail rein und vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Wir haben ja gewisse Begriffe, die wir dann klären müssen. Was bedeutet Projekt der Daseinsvorsorge und was sind denn bezahlbare Wohnungen? Wie würden Sie das bezeichnen, aus Sicht der Mieter bezahlbar?
Dann beginne ich jetzt mal mit den geförderten Wohnungen. Ja, Daseinsvorsorge geht ja ein bisschen weiter, das geht ja über den Wohnungsbau hinaus. Also ich sage jetzt jeder Kindergarten, jedes altenbetreute Wohnen, Krankenhäuser, das ist auch Daseinsvorsorge alles. Das muss man manchmal teilweise mitmachen. Also das meine ich gar nicht negativ, weil Kommunen das erwarten. Und im geförderten Wohnungsbau, da kommt es natürlich auch darauf an, in welchem Bundesland bewegt man sich, denn jedes Förderprogramm erscheint anders. Also ich sage jetzt mal, Leipzig respektive Sachsen hat ein anderes Förderprogramm wie Bayern. Bayern zum Beispiel hat die einkommensorientierte Förderung. Und da ist es relativ einfach. In Bayern ist das so, es gibt drei Einkommensklassen, was die Mieter betrifft. Ja, Einkommensklasse 1, 2 und 3. Einkommensklasse 1 sind im Kern die Menschen mit den niedrigsten Einkommen. Die, sage ich mal, sind relativ nah an Transferleistungsempfängern. Einkommensklasse 2, das ist so das mittlere Einkommenssegment. Und 3, das sind Familien, nur mal als Beispiel, die in Bayern ein Ehepaar mit zwei Kindern bis zum Bruttojahreseinkommen von 120.000 Euro noch eine Förderung erhalten. Das heißt, 85% der bayerischen Bevölkerung könnte theoretisch geförderte Wohnungen in Anspruch nehmen. Was heißt das aber konkret? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, gehen wir mal nach Oberfranken. Rehau ist ein ganz konkretes Projekt, wo wir gerade dran sind. Da setzt man sich zusammen, denn in Bayern sind die Entscheider für die Förderung, sind die Bezirksregierungen. Also der Freistaat Bayern verfügt über 7 Bezirke. Jeder Bezirk hat eine Bezirksregierung und die Bezirksregierung entscheidet, was findet dort statt. Ich gehe zum Oberbürgermeister von Rehau, der sagt, ich habe hier ein Grundstück, ich mache es sehr komprimiert. Ja. Und er sagt, da machen wir einen geförderten Wohnungsbau drauf, in dem Fall 72 Einheiten. Dann gehe ich als Investor oder Vertreter des Investors als allererstes zur Bezirksregierung und zum Landratsamt. Und dann wird ein Bedarf erstmal festgestellt. Das heißt, die Behörden stellen fest, gibt es dort einen Bedarf für bezahlbaren Wohnraum? Das könnte man in der heutigen Zeit sagen, gibt es immer und überall.
Ja.
Ja. Und dann geht das weiter und dann sagen die, okay, also wir sehen den Bedarf, das können wir machen. Und dann wird erstmal der Wohnungsmix festgelegt, nämlich nach diesen 1, 2, 3 verschiedenen Einkommensklassen. Mhm. Das können wir nicht selber tun. Das macht quasi das Landratsamt in Abstimmung mit der Bezirksregierung und in Abstimmung mit der Kommune. Das heißt, wir haben zu bauen, was die uns vorgeben. Also das ist jetzt nicht in freier Entscheidung. Und dann bedeutet das, und das hat nichts mit der ortsüblichen Vergleichsmiete zu tun. Dann sagt das Landratsamt und die Bezirksregierung im Schnitt, die sagen, okay, in Rehau legen wir jetzt fest für geförderten Wohnungsbau eine Erstvermietungshöhe, das nennt man so, und die liegt, sagen wir mal ganz vorsichtig, bei 8,50 Euro. Das ist ziemlich konkret, das trifft es jetzt. Das bedeutet aber für die Mieter, der Mieter der Einkommensklasse 1, der zahlt beispielsweise nur 5,50 Euro. Einkommensgruppe 2 zahlt 6,50 und 3 57, 7,50 Euro. Und den Spread, also die Differenz quasi zu den 8 Euro für den Investor, das zahlt das Landratsamt.
Aber kommen wir zur Umsetzungsfähigkeit, zur Pipeline. Ja, wie lange dauert es denn von der ersten Idee? Ich meine, Sie müssen ja auch irgendwo rausfinden, die in die Gemeinde oder die in die Stadt hätte ein mögliches Grundstück, Gelände oder vielleicht eine alte Fabrik, die muss jetzt abgerissen werden, da kommt ja noch viel mehr dazu. Was haben Sie denn in der Pipeline? Sie nennen jetzt eine Pipeline in den Projekten im geförderten Wohnungsbau von über 300 Millionen Euro. Wie setzt sich die Pipeline aktuell auf Objektebene zusammen? Neubaubestand, Erbpachtmodelle vielleicht sogar? Und wie viele davon sind eigentlich schon genehmigt?
Also wir haben ganz klar, wir haben, ich würde mal sagen, 80% oder andersrum 20% wären Erbpacht. Das machen manche Kommunen ganz gern, ja, weil sie dann sagen, okay, gerade wenn es ja das Herzgrundstück ist innerhalb der Kommune, machen die das sehr gerne. Aber 70-80%, je nach Standard, ist dann ganz klassisch. Also da wird gekauft, ist auch klar. Und das Sourcing, ich sag's nochmal, es spricht sich ja auch rum. Also das wollte ich vorhin schon sagen. Die Bürgermeister, die sprechen miteinander und zwar parteiübergreifend. Ja, das heißt, wenn ich irgendwo in der Region bin, dann passiert mir das eigentlich relativ oft, dass ich dann in den nächsten Wochen und Monaten viele Anrufe von Bürgermeistern aus der Region bekomme und fragen, könnt ihr das einfach mal bei uns vorstellen? Also was mache ich dann? Ich fahre hin, dann stelle ich natürlich uns vor. Ich stelle erstmal das Förderprogramm vor, was das bedeutet. Wenn, kann ich Ihnen auch ehrlich sagen, wissen Sie, auch hier parteiübergreifend, die erste Reaktion, wenn es gute Standorte in Kommunen sind, ist wirklich parteiübergreifend, das wollen wir hier nicht haben. Und dann gibt es immer den Einwand.
Warum?
Sozialer Wohnungsbau. Weil sozialer Wohnungsbau in den Köpfen vieler Stadt- und Gemeinderäte, und denen möchte ich nicht zu nahe treten, immer noch verbunden ist mit Brennpunktbildung, mit problematischer Situation.
Das sind wir eigentlich bei der politischen Stadtbilddebatte, oder?
Absolut, absolut. Einerseits. Und viele wünschen sich halt, selbst in Krisenzeiten denken die immer noch, denn es sind ja nicht alles Real Estate-Experten. Das müssen wir einfach berücksichtigen. Und die sagen halt dann, uns ist hier einfach lieber, wenn das, ich sage mal, gute Mietwohnungen sind, und zwar etwas teurer, quasi freier Markt, eben nicht gefördert. Warum? Weil dann Familien dort wohnen mit guten Einkommen, und die Kommunen, das dürfen wir nicht vergessen, partizipieren ja auch an der Einkommensteuer. Ja, also das sind alles Debatten, die kriegen sie alle mit in den Kommunen. Das mixt sich ein bisschen. Ja, aber die Projektakquisition ist unser kleinstes Problem. Und wenn Sie fragen, 300 Millionen, könnte ich sagen, Leipzig-Krottendorf hat allein schon einen Gig, habe ich gesagt, über 150. Dann haben wir im Moment Projekte, die kann ich auch nennen. Wir haben jetzt gerade Schwabach vom Stadtrat einen Zuschlag gekriegt. Das ist ein Erdpachtgrundstück, beste Lage. Wir haben Rehau, wir haben Freiburg, wir haben in Baden-Württemberg Bruchsal. Also könnt ihr jetzt so weitermachen. Die warten alle im Bruchsal. Das ist ein Gig von 34 Millionen. Da ist die Förderung völlig anders. Da gibt es einen Zuschuss von der Bank L über fast 14 Millionen Euro. Aber ich kann Ihnen auch sagen, gerade so rechnet sich's dort. Aber das hat andere Gründe, weil dann die Fördermiete so gering ist, ja, dass es gerade so die Wirtschaftlichkeit deckt, also ja, was Zins und Tilgung betrifft.
Ja, man hat ja eigentlich diese Diskussion zwischen, ja gut, Bauzeiten, das sind Kosten natürlich, Kostentreiber, Qualität. Also Sie arbeiten ja laut Unterlagen mit einem Generalübernehmer-Setup, könnte man sagen, produktspezifischen Baukonzept. Wie sichern Sie eigentlich die Budget, Termintreue, und was sind eigentlich die größten Kostentreiber aktuell?
Also die größten Kostentreiber tatsächlich, also würde ich jetzt immer wieder sagen, ist bei uns in der Holzständer Hybridbauweise, muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, weil wir die eigentlich vornehmlich machen. Da geht schon ein bisschen schneller. Wir machen keine klassische modulare Bauweise. Das heißt, wir gehen dann auch vor Ort und suchen uns regionale Anbieter. Das ist ganz klar. Wir haben ein sehr strenges Kostenbudget. Wir haben auch in-house Kontrolleure, die das machen. Und da wir natürlich, müsst jetzt vielleicht dazu sagen, die Pensionskasse hat bei uns eine 18-monatige Compliance durchgeführt. Das meine ich total ernst. Das heißt, auch unser Technikpersonal ist mit dem Technikpersonal des Asset Managers der Pensionskasse zusammengesetzt. Wir gehen das immer durch und wir haben da eine strikte Teilung auch. Also das ist ganz klar, das Controlling liegt eigentlich auf der Seite der Pensionskasse bislang. Ja, so, und wir machen in-house dann die Planung, kontrollieren das auch. Ja, und lassen uns das im Kern auch immer absichern. Das heißt, wir kontrollieren fast 24 Stunden täglich. Da können wir auch mal zeigen, wenn das mal visuell wäre, dann könnte man das mal zeigen, wie es bei uns ausschaut. Wir haben jeden Tag unsere Leute auf den Baustellen und die schauen sich es auch an, erfassen das und reporten dann sowohl an den Investor. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, komme ich drauf, eine Anleihe begeben und würden sie selbst im Bestand halten oder eben auch wieder an einen Investor weitergeben, dann haben wir im Kern den gleichen Ablauf. Ja, und der funktioniert wunderbar. Kann man sich auch gern mal anschauen, weil da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Wir sind ein kleines Team, muss man sagen. Wir sind 14 Personen. Ja. Aber wir haben uns halt eben auch spezialisiert. Wir machen eigentlich nur Dinge, die unsere Experten via Ausbildung können.
Tasten wir uns langsam Richtung Anleihe heran, bevor wir da eingehen. Mietpreisbindung versus Rendite. Also geförderter Wohnbau bedeutet ja Mietobergrenzen. Das haben Sie ja vorhin erklärt. 1, 2 und 3. Wo entsteht denn Rendite jetzt für den Investor? Ist das über günstige Grundstückszugänge durch die Gemeinden, Fördermittel, haben wir besprochen, Baukosteneffizienz haben wir auch schon besprochen, langfristige Stabilität oder irgendwie alles zusammen? Also was ist der größte Hebel momentan?
Also tatsächlich haben wir einen unterschiedlichen Mix. Es kommt auf den Investor an. Ich könnte Ihnen jetzt zum Beispiel sagen, dass die Pensionskasse, wenn wir in geförderten Wohnungsbau gehen oder wenn Sie in geförderten Wohnungsbau gehen, eine Obergrenze am Equity haben von 30%, was natürlich eine Auswirkung später hat in der Bestand. Aber da komme ich gleich drauf. Wir haben aber ganz andere Investoren, die sagen genau umgekehrt, wir akzeptieren keine Fremdfinanzierung über 50%. Ja, die gehen immer mit 50% Equity rein. Also wir haben beides. So, und dann ist die Betrachtung, was möchte der Investor damit erreichen? Will er ein Bestandsportfolio aufbauen, das nachhaltig ist? Dann stellen wir eben fest, die Investoren, die bereit sind, mit mehr Equity reinzugeben, das sind ganz spezielle, das sind auch kirchliche, das sind teilweise aber auch sehr große ausländische, die haben eine ganz andere Vorstellung von ihrem IRR, den sie quasi später in der Bestandsphase haben, ja, so als jetzt eine Pensionskasse. Eine Pensionskasse kommt und ganz anonymisiert, die sagen, also wir brauchen in der Bestandsphase ein IRR von 10% plus, ja. Und dann gibt's andere, die sind mit 7-8 zufrieden, aber die haben eine ganz andere strategische Ausrichtung. Und für beide sourcen wir den Markt bislang. Und deshalb sagte ich eingangs, was wir jetzt tun ist, aufgrund eben teilweise fehlender Förderungen, wenn sie nicht da sind, und oder Langsamkeit von institutionellen Investoren, die guten Standorte, die sich auch ohne Förderung rechnen, in der Bestandsphase zu identifizieren und die dann wirklich selbst zu realisieren. Und das ist unser Anspruch. Und da könnte ich eben, wie gesagt, Leipzig nennen. Also wenn man sich nur den Standort ansieht, der ist fantastisch. Und der rechnet sich eben theoretisch auch ohne Förderung. Also wir kriegen eine Förderung dort. Aber da hätten wir zum Beispiel einen Mix von 60% freien Wohnungen und 40% gefördert. Nur mal als Beispiel. Bei Einsatz maximaler KfW-Förderung, muss man auch sagen. Ne? Weil dort hätten wir jetzt EH 40 QMG. Und das wären allein in der Finanzierungsbranche, das kann man sagen, circa 90 Millionen, die dann eben in der Verzinsung relativ attraktiv sind. Ja. Und wie gesagt, man kann das nicht generalisieren, es kommt auf den Investor.
Ja, natürlich aufs Projekt. Zinsen sind gesunken, aber nicht wirklich niedrig. Also wie wir schon kannten, die EZB-Einlagenfazilität liegt ja seit Juni bei 2%. Halten oder verkaufen? Bauen Sie Portfoliobestand für laufende Cashflows auf oder wird überwiegend an institutionelle Käufer verkauft? Also Sie haben Pensionskassen angesprochen. Es gibt ja auch kommunale Wohnbaugesellschaften. Wie steuern Sie Exit-Risiken bei Zinsänderungen eigentlich?
Sind wir in der Situation, dass wir selbst sehr gerne einen Eigenbestand, einen nachhaltigen Eigenbestand aufbauen würden. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Die Zins, nochmal, sobald wir im geförderten Segment sind, sind die Zinsrisiken faktisch nicht vorhanden. Ja, weil die sind festgeschrieben. Also wenn ich jetzt die Landesbodenkreditanstalt in Bayern nehme, da verändert sich, der Zinssatz wird ein bisschen angepasst, aber also nicht merkbar. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du eine Förderung hast. Wenn ich von Grottendorf spreche und ich habe 90 beim GIG von 160 Millionen, habe 90 Millionen KfW-Mittel drin bei 1%, dann habe ich auch hier kein hohes Zinsrisiko in der Volatilität nach oben oder nach unten. Das ist eben schon ein großer Vorteil, wobei wir auch hier, da haben wir eher mit der Tilgung immer eine Situation, weil wenn du heute KfW 40 QNG hast, dann hast du eigentlich einen Tilgungsanteil, der meistens bei über 2,5% oder 2% liegt. Ja, und das muss man sich dann eben immer ansehen. Warum? Weil die Banken immer auf 10 Jahre rechnen, die Erstfinanzierung. Und nach 10 Jahren muss das Projekt so weit getilgt sein, dass es eine Kapitaldienstfähigkeit von 7%
hat. Ja.
Das ist mittlerweile fast übergreifend so. Und deshalb machen wir bei den kleineren Projekten ist das überschaubar. Da ist auch das Risiko sehr überschaubar. Aber bei den größeren Quartiersentwicklungen arbeiten wir dann sowieso mit 1 oder 2 Bauabschnitten. Und dann versuchen wir mit den Banken zu verhandeln, dass wir trotzdem eine niedrigere Tilgung vereinbaren und je nach Bonität quasi des Investors nach 10 Jahren eine Sondertilgung vornehmen.
Ja. Ja.
Und das funktioniert relativ stabil.
Was hat der Investor für eine Abschreibung?
Jetzt speziell im geförderten Wohnungsbau hat er eigentlich keine klassische Abschreibung. Das muss man ganz klar sehen. Es kommt übrigens auch wieder auf den Investor drauf an. Wir haben bestimmte Abschreibungsmodelle, die können institutionelle wie eine Pensionskasse in Luxemburg überhaupt nicht nutzen.
Ja.
Denen überhaupt nichts.
Okay, ist klar. Ja, muss ja was aus Deutschland sein, der Investor. Ja, kommen wir zur Anleihe.
Gibt's auch, ja.
Also die Unternehmensanleihe über bis zu 50 Millionen Euro, notiert am Open Market Frankfurt mit einer Laufzeit bis 2030, Coupon 10%. Ich glaube, als Investor interessiert man sich immer für zwei Dinge. Woher fließt das Geld? Ja, und wann und wie bekomme ich sicher meinen Coupon bezahlt? Also was gibt mir die Garantie als Investor?
Ja, in der Anfangsphase haben wir natürlich die Situation, ja, muss man ganz klar sagen, dass wir das als Equity benutzen. Wir haben aber, da möchte ich darauf hinweisen, kann jeder bei uns auch nachsehen, noch mehrere andere Projekte, die gerade auch in der Erstellung befindlich sind, allerdings nicht im geförderten Wohnungsbau. In Frankfurt, das sind dann freie Projekte, die werden aber nicht von den Mitteln der Anleihe finanziert, das muss man ganz klar sagen, sondern das sind Aufteilerprojekte, wo wir auch sehr gute Renditen im Moment haben, auch hohe Abverkaufszahlen, und deshalb sind wir da relativ safe und sind auch der wirklich guten Zuversicht, dass wir das mixen können. Wir sehen aber auch, dass der Freiverkauf, also im Luxussegment, das machen wir primär im Luxussegment, natürlich in der Größenordnung auf Dauer nicht funktioniert, und deshalb wollen wir wirklich einen Bestand aufbauen im nachhaltigen Bereich. Dazu haben wir uns entschieden. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es auch die richtige Entscheidung. Denn wir wissen, und Sie haben es eingangs gesagt, die nächsten 10 Jahre werden uns begleiten hinsichtlich der Frage, haben wir bezahlbaren Wohnraum oder nein? Und da, glaube ich, können wir einen großen Beitrag zu liefern mit unserer Expertise. Und ja, da sind wir sehr zuversichtlich und hoffen, dass potenzielle Interessenten und Anleger das genauso sehen.
Bezahlbarer Wohnraum bleibt knapp. Die Projektpipeline bei Ihnen ist da. Ich danke Ihnen.
Heute unser Thema im Podcast Real Estate. Das war der Alternative Investments Podcast.